Der Predigtext, welche Überraschung, steht im 14. Kapitel des Johannesevangeliums. Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, dann komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Ein Haus steht in unserem Text und in diesem schönen Bild vor unseren Augen. Das Haus des Vaters. Ein Haus, in dem gut zu leben ist. In dem Vater und Mutter für ein Zuhause sorgen. Indem sie Platz für ihre Kinder haben. Wir alle hatten wohl so ein Vaterhaus, in dem unsere Eltern für uns ein Dach über dem Kopf, Essen, Trinken, Spielen, Spaß, für Erziehung und Wachstum gesorgt haben. Und viele von uns bieten oder haben geboten ihren Kindern ein Haus, ein Zuhause, einen Raum, in dem gut zu leben ist. In dem Streit und Versöhnung gelebt werden, in dem Frieden wachsen kann, Freiheit gelebt wird, wo man etwas ausprobieren kann, ohne verurteilt zu werden, in dem die Freude zu Hause ist und dem Trost gespendet wird. Im Elternhaus wohnt zur Zeit, wenn Kinder und Eltern zusammen sind, niemand alleine in dem Haus. Eltern haben sich gegenseitig als Partner und sie haben ihre Kinder als Geschenk. Und wie schwer, wenn man alleinerziehend ist. Manchmal gibt es sogar Enkel, Oma und Opa, Tanten, Onkel, die ganze Familie eben. Die Beziehungen, die einen Menschen am meisten prägen, die werden in unserem Elternhaus begründet. Unser Elternhaus und das Elternhaus unserer Kinder sind nicht nur die Geburtsorte unserer Mitbewohner. Sie sind auch das weite Feld, in dem Beziehungen blühen, wachsen und gedeihen können. What I love most about my home is whom I share it with. Das, was ich am meisten an meinem Zuhause schätze, ist die Person, mit der ich es teile, oder die Personen, mit der ich es teile. Bei Freunden in den USA, die wir vor ein paar Wochen besucht haben, stand das über der Eingangstür. Wir wissen, dass es in unseren irdischen Elternhäusern oft nicht sehr himmlisch zugeht. Geburtsorte sind auch Sterbeorte. Die wohl schwierigsten Lebenssituationen werden hier erlebt. Kinder werden krank. Rebecca, ich darf das jetzt sagen. Jemand, der Musik macht, hat eine Stunde geschlafen, weil das Kind krank ist. Und ich dachte bei der Stelle, vielen Dank, dass du hier bist und gute Besserung. Kinder werden krank, Partner werden untreu, Beziehungen zerbrechen, Menschen sterben, Hoffnungen zerplatzen. Die größten Verbrechen an Menschen, insbesondere an Frauen und Kindern, geschehen oft unter dem Dach, unter dem doch eigentlich Schutz, Hilfe und Liebe sein sollte. Und das schützende Dach ist nicht nur von innen gefährdet, es ist auch von außen gefährdet. Wir alle haben die schrecklichen Bilder von der Ukraine und vom Gazastreifen vor Augen. Häuser werden vernichtet, Krankenhäuser werden zerbombt, Menschen verlieren ihre Wohnung, ihre Angehörigen, ihre Zukunft. Wie viel Leid und Elend und Hass und Gewalt tun wir uns gegenseitig an. Es ist schrecklich und es ist zum Weinen. Oder denken wir an die verheerenden Waldbrände, die ja fast wöchentlich über unsere TV-Schirme flimmern. Die Flutkatastrophen, die Hungerkatastrophen, die Bedrohung durch die Veränderung des Klimas, durch die Reduktion der Artenvielfalt, Ob die Jünger damals, als Jesus ihnen das gesagt hat, gewusst haben, was ihnen bevorstand? Ob wir wissen, was uns blüht? Ob wir unseren Kindern und Enkeln noch eine wohnliche und bewohnbare Erde hinterlassen? Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Mit dieser Aufforderung beginnt unser Text. Das 14. Kapitel des Johannesevangeliums ist der Beginn der sogenannten Abschiedsreden, in denen Jesus seine Jünger darauf vorbereitet, was dann kommen wird. Er wird gefoltert, er wird hingerichtet. Wir sind mitten in der Passionszeit auf dem Weg zum Kreuz. Und Jesus sagt seinen Jüngern in dieser Situation: Lasst euch nicht verwirren, lasst euch nicht durcheinander bringen. Es geht um Trost, um seinen Abschied von seinen Jüngern und wie immer bei Jesus um die Einladung zum Glauben. Jesus spricht von sich selbst und von seinem Ergehen in den nächsten Tagen. Nein, kein Wort. Er spricht zu seinen Jüngern. Er bereitet sie auf die nächste Zeit vor. Es geht Jesus nicht um ihn selbst. Es geht ihm um uns, um die, die ihm nachfolgen. Nicht er, der allen Trost gebrauchen könnte, wird getröstet, sondern er spendet uns und seinen Jüngern Trost. Glaube kann doch nicht so schwierig und so kompliziert sein, sagte jemand in unserem Hauskreis und kritisierte mit diesem Satz die arg theologisch und verkopft anmutenden Gespräche, die viel mit Theorie und Theologie und wenig mit dem wirklichen Leben zu tun haben. Und ich war Teil dieser Gespräche. Nachdem Jesus vom Glauben an den Vater und an ihn spricht, spricht er von den Wohnungen meines Vaters, also von seinem eigenen Elternhaus. Ja, Glaube ist ganz einfach, du hast recht. Glaube heißt, in diesem Elternhaus zu Hause zu sein. Ihr kennt die Geschichte, die Situation des verlorenen Sohnes, der die Ausbeutung und die Schweinereien überdrüssig ist, der sich umkehrt, sich an seinen Vater erinnert und zu ihm zurückkehrt, um dort, so denkt er, als Knecht zu arbeiten. Er denkt sich immerhin ein vernünftiges Auskommen, ein Dach über dem Kopf, etwas Anständiges zu essen. Was will ich mehr? Und er wird überrascht, dass er viel mehr bekommt, als er sich je hat vorstellen können. Glaube ist ganz einfach. Glaube ist die Annahme der Einladung Gottes, im Vaterhaus eine Wohnung bewohnen zu dürfen. Es ist das Einverständnis in das Angebot Gottes, Tochter und Sohn dieses Vaters im Himmel zu werden, zu sein und zu bleiben. Und es ist die Überraschung, viel mehr zu bekommen, als man erwartet hat. Wo wohnt der Vater im Himmel eigentlich? Wo steht dieses Elternhaus? Wohin muss ich gehen, um diese Einladung anzunehmen und um dorthin umzuziehen? Wo ist dieses Elternhaus Jesu Christi eigentlich? Darauf gibt es in der Bibel verschiedene Antworten. Zunächst, Gott wohnt im Himmel, wird gesagt. Die sichtbare Welt hier auf der Erde ist umgeben von der unsichtbaren Welt vom Himmel. Der Himmel wird als Beschreibung gebraucht für etwas, wo wir nicht hin können. Wir würden heute auch sagen, das Diesseits unserer Welt und das Jenseits die andere Welt und da ist eine Grenze dazwischen. Die Grenze können wir nicht durchbrechen. Diese Grenze trennt uns von Gottes Wohnung. Und Menschen, die versucht haben, diese Grenze zu durchbrechen mit einem hohen Turm, der bis in den Himmel reichen sollte, die machen sich lächerlich. Aber es gibt in der Bibel auch immer schon Kritik an dieser Vorstellung, einer festen Wohnung Gottes, eines Wohnortes Gottes. Der Himmel und der Himmelhimmel können ihn nicht fassen, heißt es im ersten Buch der Könige. Also, selbst das Jenseits des Jenseits reicht nicht aus, um Gott zu fassen. Und bei Jesaja sagt Gott über seine Wohnung, merkwürdig genug, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum, und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Im Judentum, nach der Flucht aus Ägypten, wurde dann der erste Tempel gebaut, der nicht ein großer Tempel war, eher so ein kleines Gotteshäuschen, würden wir heute sagen. Die Babyloner haben dieses Häuschen zerstört. Nach der Rückkehr aus dem Exil wurde der zweite Tempel gebaut, etwa 700 vor Christus. An dem wurde hunderte von Jahren gebaut. Ein großer, mächtiger Tempel, der kurz vor der Geburt Christi überhaupt erst fertiggestellt wurde. Der zweite Tempel, sagen die Juden. Die Klagemauer in Jerusalem ist ein Drittel der Außenumrandung dieses Tempelbezirks. Die Römer haben ihn im Jahr 70 zerstört. Jesus predigt, ist im Tempel, vertreibt da die Geschäftemacher. Das ist dieser zweite Tempel, der großartige große Tempel. Wo wohnt Gott also? Für uns Christen wird diese Frage in Jesus Christus beantwortet. Paulus kann davon an die Philipper schreiben, dass Jesus in allem Gott gleich war. Aber er hielt nicht daran fest, sondern er verließ den Himmel, gab seine göttlichen Vorrechte auf und wörtlich, er wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Gott wohnt bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Jesus ist ausgezogen, um von Gottes Seite her in seine Schöpfung zu kommen. Er hat seine himmlische Wohnung verlassen und kommt vom Himmel auf die Erde. Gott wird Mensch. Er verlässt sein Elternhaus. Das ist das Wunder und das Geheimnis der Menschwerdung Gottes. Johannes schreibt im ersten Kapitel seines Evangeliums, das Wort ward Fleisch geworden, einer von uns, und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat uns Kunde gebracht. Gott wohnt für uns Christen darum nicht an einem Ort im Diesseits oder im Jenseits, sondern er wohnt in Jesus Christus auf der Erde, mitten unter uns, gekreuzigt von den Menschen und auferweckt von Gott zum ewigen Leben. Er kehrt sich nicht ab und er kehrt nicht um von den unsäglichen Foltern, Schweinereien, die Menschen mit ihm anstellen. Er durchlebt das menschliche Leid bis in die tiefste Tiefe. Er erleidet Folter und Tod bis zum bitteren Ende. Das steht ihm vor Augen, als er diese Abschiedsrede an die Jünger hält. Glaube ist nicht ein Ortsgeschehen, hier oder da, sondern ist ein Beziehungsgeschehen. Wer wohnt im Herzen des anderen? Liebende tun das. Und manchmal sagen sie es auch oder sie denken es. Du wohnst in meinem Herzen. Ich habe dich ins Herz geschlossen. Du bist mir lieb. Eltern sagen das zu ihren Kindern. Eheleute sagen das zur Partnerin oder zum Partner. Opa und Oma sagen das zu ihren Enkeln. In meinem Herzen ist Platz für dich. Ich habe dich lieb. Im Herzen Gottes ist Platz für uns. Er selbst ist die Liebe. Und in unserem Herzen ist Platz für den Geist Gottes, der unserem Geist erzählt von der Liebe Gottes uns und allen Menschen gegenüber. So sagt es Jesus auch uns. Wir werden schon auf der Erde zusammenwohnen. Mein Vater und ich werden kommen und bei dir Wohnung nehmen. Wenn du uns die Tür deines Herzens öffnest, dann werden wir bei dir einziehen. Und dann wird was passieren. Dann kommt ein theologischer Vortrag. Nein. Dann kommt das große Gericht, das große Saubermachen. Endlich sagt hier mal einer, was Schweinerei ist. Nein. Gott und Jesus kommen in unser Herz und was passiert? Komisch, dass wir es nicht wissen. Es wird ein Fest gefeiert. Ein richtiges, dickes, großes Fest. Wir werden bei dir und mit dir ein Fest feiern. In diesen Häusern, in diesen Wohnungen werden Feste gefeiert. In der Kirche, in der Gemeinde, in der Versammlung der Gläubigen soll es nicht zugehen wie in einer Gerichtsverhandlung. Soll es nicht zugehen wie in einer Vorlesung, auch wenn ich hier vorne stehe und mein Papa Professor war. Es soll zugehen wie in einem festlichen Mahl. Alle sollen genug bekommen und satt werden. Schön, dass wir nachher draußen zusammen essen. Und ich hoffe trotz Fastenzeit, dass wir alle genug bekommen und satt werden. Und nebenbei werden wir erzählen, was bei der Klausur rauskam. Tatsächlich war die Gemeinde der ersten Christen, der ersten Jahrhunderte, besonders attraktiv durch die unerhörte und unglaubliche Gleichstellung von allen Menschen. Frauen, hört, waren den Männern gleichgestellt. Wo gibt es denn sowas? Wir haben ja heute noch Schwierigkeiten damit. Sklaven waren den Freien gleichgestellt. Es gibt heute noch 400 Millionen Sklaven auf der Welt. Arme, den Reichen. Das reichste 1%, das vermögendste 1% der Menschheit hat, was denkt ihr, wie viel Eigentum, wie viel gehört der, von der Welt gehört denen? 1%, die Hälfte. Tendenz zunehmend. 1% der Menschen besitzt 50% von allem. Also, das bleibt attraktiv, dass Arme und Reiche gleichgestellt sind. Eine attraktive Gemeinschaft, in der etwas sichtbar wurde vom Reich Gottes. Von dem Tisch, an den wir alle eingeladen sind und der genug für alle hat. Alleinerziehende, Familien, wo die Beziehungen zerbrochen sind. Kinder, die ein schwieriges Elternhaus haben. Gut, wenn wir hier Platz für die haben, die brauchen den auch. Wie attraktiv ist es, wenn man einen Platz hat, wenn einem andere Plätze versperrt sind. Und unser Bibeltext geht noch darüber hinaus. Wenn Menschen sich ihre Liebe versprechen, dann ist es, bis der Tod uns scheidet. Das ist die Grenze, bis zu der unsere Liebe gelten soll. Mit dem Tod des Partners oder der Partnerin ist der andere oder die andere freigegeben. Die Verbindung ist aufgehoben. Ich erinnere mich daran, wie meine Mutter, die meinen kranken Vater jahrelang gepflegt hat, aufopferungsvoll, liebevoll gepflegt hat, wie sie noch einmal bei all ihrer Traurigkeit über den verstorbenen Partner aufblühte, als der Tod meines Vaters es ihr erlaubte, nun ihr eigenes Leben in Angriff nehmen zu können, unbeschwert zu reisen, Dinge zu sehen, die sie sehen wollte, mit den Enkeln Zeit zu verbringen. Inzwischen verstehe ich das viel besser als damals. Und das Leben noch zu genießen, bis dass der Tod uns scheidet. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Das heißt, dass die Beziehung zu Gott mit unserem Tod nicht abreißt. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, sagt Jesus einmal. Und er will nicht ohne uns sein. So wie durch Jesus Christus Gott in uns wohnen will, so werden wir nach unserem Tod bei Jesus wohnen können. Darauf können wir uns verlassen, weil Jesus selbst es gesagt hat. Und Hubertus hat es eben schon gesagt, die Wohnung, die Gott, die Jesus bei uns nimmt, ist immer anders, weil wir immer anders sind. Jeder hat seine eigene Geschichte, seine eigene Sozialisation, seine eigenen Eltern, seine eigenen Geschwister, seine eigenen Kinder. Der Geist Gottes, Gott wohnt da, wo man ihn einlässt. Und so ist Gott in ganz verschiedenen Wohnungen zu Hause. Und glaub nicht, dass meine Herzenswohnung genauso aussieht wie deine oder wie deine. Nein, das sind verschiedene Wohnungen. Der Heilige Geist hat überhaupt kein Problem damit, dass wir unterschiedlich sind. Muss ich an die Socken denken und an das, was du gesagt hast. Stellt euch vor, das wären alles die gleichen Socken. Alles drei Typen, Bundeswehr, langweilig, furchtbar. Wenn bei Gott irgendwas ist, dann ist Langeweile nicht darunter. Bei Gott ist Neugier, ist Freude, ist Spaß, ist Buntheit. Auch die Kirchen, wir als Gemeinde, die Gemeinschaft der Gläubigen, wir sind auch alle unterschiedlich. Nicht uniform, sondern bunt. Wie kann es auch anders sein? Selbst zu Zeiten des Paulus, also ganz am Anfang des Christentums, macht Paulus sich ein wenig lustig über die vielen verschiedenen Strömungen in der großen Gemeinde in Korinth, wo es apollische oder paulische oder gar christische Gemeindeglieder gegeben hat. freuen wir uns, dass hier am Ort in Bad Schönborn die Denominationen ganz gut zusammenarbeiten. Freuen wir uns über den schönen Weltgebetstag. Was für eine schöne Tradition. Nächstes Jahr ist er wieder bei uns hier. Freuen wir uns an den Osterkerzen. Die christlichen Gemeinden werden Osterkerzen haben und die werden nicht überall die gleichen sein, aber wir alle werden eine Osterkerze haben, die wir gemeinsam in diesem Kirchenjahr anzünden und die uns an die Buntheit der Kirche in diesem Ort und auf der Welt und an unser Zentrum, Jesus Christus, das Licht der Welt erinnert. So zeigt uns das Bild, das ab heute im Gottesdienstraum vor unseren Augen stehen wird und von dem ich genauso wie du, Hubert, hoffe, dass unsere Nägel halten und es lange da hängen wird, sehr unterschiedliche Wohnungen. Und sie werden geheimnisvoll zusammengehalten durch den Baum des Lebens. Auch nach unserem Tod erwarten uns ganz unterschiedliche Wohnungen. Wenn wir ohne zeitliche Beschränkung mit Gott die Ewigkeit verbringen, erleuchtet vom unbegreiflichen Licht seiner Liebe, seiner Gegenwart, seiner Wahrheit. Keine Betonwüste, organisch gewachsen, freundlich, abwechslungsreich, einladend, offen für jeden und jede. Und viele Fragen, über die wir heute so gerne streiten, die werden dann völlig belanglos sein. Und egal, was wir heute glauben, egal, von wem wir denken, dass er bestimmt dabei ist und von dem wir ganz sicher sind, dass der in dieser Wohnung nicht wohnen wird, wir werden überrascht sein, wie Gott das macht. Und wir werden uns schämen, wie klein wir von Gott gedacht haben. Ich wollte Knecht sein. Nein, du bist mein Sohn, ich laufe dir entgegen. Und wir alle werden sagen, Herr, du hast es gut und richtig gemacht. Alle, die Jesus Christus in sich tragen, durch den Heiligen Geist Besuch von Gott haben, Wohnung Gottes sind, Tempel Gottes sind, die ihre Herzenstür Gott geöffnet haben und seiner Liebe Raum gegeben haben, die werden dabei sein. Er, der uns in seinem Herzen trägt, ist uns vorausgegangen, um uns eine passende Wohnung zu bereiten. So schließt sich der Kreis. Gott nimmt Wohnung in mir, wenn ich mich ihm öffne. Er will mit mir, mit uns ganz persönlich, das Fest seiner Freude und seines kommenden Reiches feiern. Reich Gottes ist ein Festtag, ist ein Fest. Wenn Jesus ein Beispiel für ein Reich Gottes hat, dann war das immer ein Festmahl. Dass sie ihn Fresser und Säufer genannt haben, sollte uns Mut machen, wenn andere uns nur Fresser und Säufer nennen und es ist nichts anderes dahinter, mögen sie ja recht haben. Aber ein bisschen Fresser und Säufer sollte in jedem von uns stecken, weil es ein Fest ist, Gott zu begegnen. Bunt, vielfältig, attraktiv. So sind wir, wenn wir gute Gemeinde sind als Gemeinde, damit andere dazukommen und an diesem Fest teilhaben können. Er hat schon eine Wohnung vorbereitet, für die wir nach unserem Tod im Himmel nur einziehen brauchen. Und dann werden wir vor der Tür stehen und anklopfen und merken, dass die himmlischen Türe und Tore schon weit geöffnet sind. Da ist kein Petrus, der das auf und zuschließt. Die Türe sind für uns auf, denn Jesus hat sie für uns bereitet. Und dass die Liebe Gottes, die uns auf Erden empfangen hat, uns nun auch in der Ewigkeit umfängt und umschließt. Es ist gut, dass uns das Bild mit den Wohnungen im Himmel vor Augen steht, damit wir merken, wie viel wir noch zu tun haben und wie wenig Himmlisches bei uns zugeht. Machen wir uns auf die Socken. Wie ist es denn nun? Ist Glaube einfach oder ist Glaube kompliziert? Ja, Glaube ist einfach. Jemand findet seine Heimat in Gottes Wohnung, in Gottes Reich, in Jesus Christus. Er findet sich selbst mit diesem Jesus Christus verbunden und von ihm in die Nachfolge und auf einen guten Weg gerufen. Ganz einfach, in 7 einfachen Worten gesagt: Jesus begegnen, Gott erkennen, dem Weg folgen. Und doch ist es oft auch so, wie es manchmal bei Facebook heißt, in dem Beziehungsstatus, Es ist kompliziert. Nicht, weil es von Gott her unklar ist. Nicht, weil das Haus Gottes baufällig werde und saniert werden müsste oder energetisch eine Wärmepumpe nachgerüstet werden müsste. Eher, weil uns die Mitbewohner nicht passen oder weil den Mitbewohnern wir nicht passen. Nicht Gott ist wankelmütig und untreu, aber ich selbst bin verwirrt. Lasst euch nicht verwirren, damit fing unser Text an. Ich bin der, der Unwichtiges wichtig findet und der darum Wichtiges übersieht. Weil ich besitzen will, statt zu verschenken. Weil ich die Verbindung zu Jesus im Gebet, in der Liebe, im Tun des Rechten und im Lassen des Unrechten verloren habe. So wie zwei Liebende die Verbindung zueinander verlieren können, dann wird es kompliziert. Wenn es sich also zwischen dir und Gott, zwischen mir und Gott kompliziert anfühlt, dann wird mir keine Theologie und keine Theorie und keine Methodik und kein Worship und gar nichts helfen. Dann wird mir helfen die Umkehr zum Elternhaus. Das Gespräch mit Jesus Christus, mit der Schwester, mit dem Bruder. Die Bitte um Vergebung und die Bitte um Neuanfang. Gott ist Experte in Neuanfängen. Alles hängt davon ab, so endet unser Text, dass wir dort sind, wo Jesus ist. In seiner Nachfolge. Egal, ob es gerade kompliziert oder einfach ist, darum geht es. Jesus begegnen, Gott erkennen, dem Weg folgen. Amen.